Okay, ich hab Gott gefragt, um was es heute gehen soll. Und ich habe den Eindruck gehabt, es gibt eine Stelle im Alten Testament, das ist eine meiner Lieblingsstellen, und ich soll die mit euch teilen, weil die mich berührt hat und ich viel daraus lernen konnte. Und es ist die Geschichte von einer Person namens Jakob. Okay, für alle, die christlich aufgewachsen sind, wer weiß, wer Jakob ist? Okay, doch die meisten. Es gibt die drei sogenannten Patriarchen. Das ist nicht unbedingt das, was wir im modernen politischen Kontext mit dem Patriarchat meinen, sondern das sind die Stammväter Israels. Da gibt es Abraham, da gibt es seinen Sohn Isaak und dann gibt es seinen Sohn Jakob. Und die Geschichte von Jakob ist auf eine gewisse Weise besonders, weil Jakob ist nicht der einzige Sohn von Isaak und er ist auch nicht der, bei dem alles natürlich gekommen ist. Also Abraham ist der Erste, der mit Gott eine Beziehung anfängt, beziehungsweise Gott mit ihm. Gott begegnet Abraham, sagt, geh aus deinem Land raus und fang eine Freundschaft mit mir an. So ist, wie Gott mit den Menschen anfängt, in Beziehung zu treten. Dann bekommt Abraham Kinder. Das eine Kind ist das Kind der Verheißung, der Isaak. Der übernimmt dann sozusagen. Isaak heiratet Rebekka und hat zwei Kinder. Das sind Zwillinge, Esau und Jakob. In früheren Kontexten, und heute ist es auch noch oft so, ist es so, dass der Ältere der Nachfolger, der Stammvater wird, des Vaters. Ist heutzutage in den meisten Fällen auch noch so, wenn ihr so an die Königshäuser der Welt denkt, ist eigentlich auch noch so, dass der Ältere übernimmt. Jetzt ist allerdings die Sache die, als Jakob noch im Bauch seiner Mutter ist, zusammen mit seinem Bruder Esau. Da spricht Gott zu der Mutter und sagt, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird und dass Gott diese Reihenfolge umkehrt, dass der Jüngere der Stammvater sein wird. Spricht er zu der Mutter. Okay, das Problem ist nur, Gott spricht es zu der Mutter, der Vater weiß nicht so wirklich was davon. Und interessanterweise, Jakob, obwohl er noch ein Baby im Bauch ist, scheint das irgendwie zu wissen. Der scheint das irgendwie verinnerlicht zu haben, dass er derjenige ist, den Gott ausgewählt hat. Weil, woher wissen wir das? Der Name Jakob ist für uns ein schöner Name, den ihr vermutlich alle kennt, weil ihr Bibelgeschichten kennt oder einen Freund hattet, der so heißt. Das Wort Jakob im Hebräischen bedeutet aber eigentlich, der die Ferse festhält. Was ganz lustig ist, der Name kommt nämlich daher, dass als Esau geboren wird, hält Jakob seine Ferse fest. Also Jakob hat irgendwie schon, während er noch im Bauch ist, während der Geburt, irgendwie weiß er, ich habe eine Berufung auf meinem Leben. Wie auch immer das, ich weiß gar nicht, ob es ein Baby denken kann, aber aus irgendeinem Grund hält er diese Ferse fest. Das Problem ist nur, er ist der Zweite. Und das Problem ist, die Kultur sagt ihm was anderes. Und alle Traditionen sagen ihm auch was anderes. Die sagen ihm nämlich, du bist nicht auserwählt. Gott hat ihm gesagt, ich habe dich gewählt, beziehungsweise der Mutter. Die Kultur und sein Umfeld sagt ihm aber, nee, du bist nicht auserwählt. Und Jakob versucht jetzt einen Weg zu finden, sein gesamtes jüngeres Leben lang, um irgendwie dieser Bestimmung gerecht zu werden. Er hat es irgendwie in sich, ich bin zu was Besonderem berufen, ich soll irgendwie hier was Besonderes machen, was auch immer das heißt. Aber irgendwie stehen alle Umstände gegen ihn, weil da gibt es einen älteren Bruder, da gibt es einen Vater, der den älteren Bruder lieber hat als ihn. Und der Jakob, der macht jetzt, was ihm irgendwie nahe liegt, weil der Jakob, der ist ein ganz trickreicher und kluger und der versucht jetzt durch eine ganze Reihe an Tricks, dem Bruder dieses Recht des Erstgeborenenseins irgendwie wegzunehmen. Also es gibt dieses Recht, der Erstgeborene, der erbt halt alles und er versucht die ganze Zeit durch irgendwelche Trickbetrügereien, dass er am Ende doch der Erste wird. Im Großen und Ganzen geht das schief, nämlich alles, was er macht, ist, dass der Vater von ihm betrogen wird und dass sein Bruder ihn hasst. Das ist das Outcome. All seine Tricks scheitern irgendwie. Er bekommt zwar den Segen des Vaters, der legt ihm die Hände auf. Der weiß nicht, dass er ihm die Hände auflegt. Der glaubt, er segnet den Bruder. Alles, was passiert ist, er wird nicht physisch gesegnet, im Sinne von, er empfängt den Segen. Er legt ihm zwar die Hände auf, er empfängt den Segen dadurch, dass er für ihn betet. Aber physisch sieht man nicht viel Segen in seinem Leben. Also im Großen und Ganzen scheitert Jakob auf ganzer Linie. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, ich habe mich ganz oft so wie Jakob gefühlt. Kennt ihr das Gefühl, ihr wisst, eigentlich habe ich da was in mir. Einen Traum, eine Berufung. Aber irgendwie scheint alles gegen mich zu sprechen. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie gibt es dieses Gefühl, da ist mehr in meinem Leben. Ich bin nicht einfach für 0815 gemacht. Irgendjemand bei mir? Okay, ein paar von euch. Ich hoffe sogar alle, weil es trifft vermutlich irgendwie doch auf uns alle zu. Irgendwie hat man das Gefühl, ich bin eigentlich nicht für, ich gehe morgens auf die Arbeit, gehe abends zurück, schaue 2 Stunden Netflix, gehe schlafen. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie habe ich so das Gefühl, da ist doch mehr. Könnt ihr es nachvollziehen? Und genau das Gleiche ist Jakobs Fall. Der hat irgendwie, ohne dass ihm das jemand gesagt hat, hat er dieses Gefühl, ich bin für mehr geschaffen. Der weiß das interessanterweise noch, während er im Bauch ist. Und ich weiß, dass ganz viele von uns hier sitzen, die wissen, eigentlich bin ich für mehr gemacht. Eigentlich bin ich nicht für Alltag. Eigentlich war mein Leben nie für langweilig gemacht. Eigentlich weiß ich, ich bin irgendwie Gott begegnet und ich weiß, da gibt es mehr. Das Problem ist nur, irgendwie sehe ich es noch nicht so wirklich in meinem Alltag. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie sprechen die Umstände gegen mich. Vielleicht hat Gott dich gerufen, ein Unternehmer zu sein. Jetzt ist nur das Problem, dir fehlt vielleicht das Geld dafür. Oder vielleicht die Ausbildung, die man in Deutschland so hoch schreibt. Wisst ihr, was ich meine? Oder vielleicht hat Gott dir gesagt, du sollst ein Künstler sein. Aber Künstlerleben, wie soll man das denn werden? Ist gar nicht so leicht. Oder vielleicht hat Gott dir gesagt, du sollst Missionar werden. Alle Missionare sind natürlich nach Afrika berufen, aber du kannst nicht mal die Sprache. Das war übrigens ein Scherz, nicht das jetzt. Wir müssen auch woanders hingehen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Die Umstände sprechen aber ganz oft einfach nicht für uns. Oder vielleicht hast du in deinem Leben zu viele Dinge erlebt, die dich traumatisiert haben und du denkst dir jetzt, das ist ja schön und gut, aber wenn du wüsstest, was ich in meinem Leben erlebt habe, was mir auch alles passiert ist, ich bin der Letzte, der irgendwas leiten sollte. Ich bin der Letzte, der anderen erzählen soll, wie es funktioniert. Wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht mal selber die Ahnung, wie es funktioniert. Und ich kann eigentlich gar nicht mal so sehr dafür. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe halt eine echt schwere Kindheit. Wisst ihr, was ich meine? Okay, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, an dem wir uns befinden, wo sich Jakob befindet, weil dem geht es ganz genauso. Alles spricht gegen ihn. Der Vater mag ihn nicht, sondern der zieht den Bruder vor, der Bruder hasst ihn. Der Bruder, das ist jetzt noch ein Problem, der Bruder, das ist so ein echter Mann. Jakob ist immer so, der wird in der Bibel als so ein Muttersöhnchen bezeichnet. Und der Bruder ist der, der jagen geht. Das ist so echt die Maschine. So, wenn es zu einem Zweikampf kommt, der Jakob, der hält keine 30 Sekunden durch. Der Esau ist so eine Maschine, so schaut mal hier so Kalin-mäßig. Wir haben so ein paar von denen hier. Wisst ihr, das ist so der Bruder. Der Jakob weiß, also ich habe auch gar keine Chance, wenn es jetzt irgendwie zu einem Konflikt kommt, da bin ich raus. Also keine Chance. Der Jakob ist zu Hause, der kocht und so weiter. Und der Jakob, der geht jetzt so mit seinen, weil ganz oft ist es so, wenn wir merken, es reicht für mich nicht, dann versuchen wir irgendwie hintenrum, durch irgendwelche Tricks, durch irgendwelche Betrügereien, irgendwie das so selber möglich zu machen. Wisst ihr, was ich meine? So ganz oft, wenn du weißt, ich bin für Eheberuf, aber irgendwie klappt das gerade nicht so und so. Und dann probieren wir irgendwie so selber den Weg zu finden und irgendwie so rumzutricksen. Und dann merkst du, bist du vielleicht gar nicht die Person, mit der ich zusammen bin. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ganz oft, versuchen wir dann so den Weg zu finden, irgendwie so auch zu schaffen. So dieses MeToo, ich will halt auch irgendwie. Das Problem ist nur, das klappt ganz oft nicht. In den meisten Fällen klappt das nicht. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der mit so diesem eigenen Tricksen rumkommt. Jakob, der heiratet dann irgendwann, der muss weggehen, weil der Bruder ihn hasst. Der hat eine spannende Begegnung, während er flieht vor dem Bruder. Er schläft in der Wüste, einfach in der Wüste im Nirgendwo, im heutigen Israel. Und plötzlich sieht er, wie nachts ein Himmelsleiter kommt, ihr kennt die Geschichte vielleicht, und die Engel auf und niedergehen. Der Jakob, der zieht interessanterweise ganz schrägen Schluss draus, der denkt, da an der Stelle, wo er liegt, ist halt zufällig ein Tor zum Himmel und er hat sich da, ohne dass er es weiß, hingelegt. Der checkt nicht, dass Gott ihm da was zeigen wollte, interessanterweise. Okay, der vergisst dieses Erlebnis wahrscheinlich wieder. Er heiratet, hat Kinder und er erlebt Segen in seinem Leben. Er trickst zwar immer noch sehr viel rum, aber er gewinnt Wohlstand. Damals zeigt sich das, indem man Tiere hat, seine Familie wächst, er hat 11 Söhne, was damals, Söhne sind damals Wohlstand, weil die wiederum den Namen weitertragen. Ihm geht es also besser mit seinen Trickbetrügereien, kommt er recht weit, er checkt gar nicht, dass Gottes Hand irgendwie auf seinem Leben ist. Und jetzt kommt die Stelle, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Das Problem ist nämlich, okay, er schafft es jetzt irgendwie Oberwasser zu bekommen. Er schafft es irgendwie, dass so ein bisschen was aus ihm wird. Jetzt holt ihn aber seine Vergangenheit ein. Der Bruder erfährt nämlich, dass Jakob auf dem Weg zurück in des Landes, wo er eigentlich herkommt, weil er weiß, ich gehöre dahin und ich habe eigentlich diesen Ruf gehabt, dort der Stammvater zu sein. Okay, bis dahin könnt ihr mir folgen, oder? Das ist die Ausgangssituation, in der wir uns jetzt befinden. Die Sache ist, die Esau, der Bruder, der ist nicht nur eine Maschine, der kann einfach auch gut Leute motivieren. Der war noch viel erfolgreicher als Jakob. Jakob hat jetzt seine Familie mit seinen 11 Söhnen und ein paar Tieren. Esau, der Bruder, der hat sich eine Armee aufgebaut von 400 berittenen Männern. Und für uns ist es jetzt vielleicht wenig, also so 400. An der Front in der Ukraine sind in etwa pro Seite zwischen 800.000 und 1 Million Soldaten. Sagen wir so, das ist ja 400, das ist wenig. Damals waren 400 Leute richtig viel. Noch Abraham kämpft mit etwa 150 Leuten gegen 5 Könige. Und es sind jetzt die Enkel. 400 Leute ist eine riesige Armee. Und 400 berittene Leute, das ist wie 400 Kampfjets heute. Bedeutet, was Esau ihm da entgegensetzt, ist eine riesige Kriegsmaschine. Wir checken das ganz oft nicht, wenn wir diese Stelle lesen. Also was ihm da begegnet, ist ein riesiger Trupp Soldaten. Wieso kommt ihm jetzt dieser riesige Trupp Soldaten entgegen? Ganz einfach, die wollen ihn umbringen und seine Familie. Also es ist nicht so, dass der mit Soldaten kommt, weil er einfach mal Hallo sagen will. Er hätte die auch zu Hause lassen können. Wisst ihr, was ich meine? Der kommt mit dieser Truppe, weil er Jakob und seine Familie töten möchte. Das heißt, Jakob, der hat jetzt so ein bisschen Oberwasser gewonnen. Der weiß, ich habe diesen Ruf. Aber jetzt holt ihn seine gesamte Vergangenheit ein. Und er weiß, das war's jetzt. Aus dieser Situation kann er sich nicht mehr raustricksen. Die ist zu groß für ihn. Das sind 400 Soldaten. Was will er da machen? Und er probiert es noch. Weil was er macht ist, er probiert, dem erst ein paar Tiere als Geschenk und ein paar Diener entgegenzuschicken. Dann eine zweite Gruppe, dann eine dritte Gruppe. Er glaubt, dann holt er die ersten, dann die zweiten, vielleicht besänftigt ihn das, dann kommen die dritten und das besänftigt ihn. Dann nimmt er seine nicht so geliebte Frau, schickt die mit den Kindern zuerst. Und dann kommt seine Lieblingsfrau und er denkt sich, okay, wenn er die tötet, dann bleibt mir vielleicht auch die Lieblingsfrau. Also er probiert noch so das Beste aus dieser Situation zu machen. Aber er weiß, eigentlich ist das aussichtslos. Und das ist der Ausgangspunkt, an dem wir jetzt sind. Er ist jetzt in dieser Situation, wo eigentlich hat er keine Chance mehr. Und ich sag euch, ich habe mich schon öfters in meinem Leben so gefühlt, wo du denkst, ich komme hier nicht alleine wieder raus. So, bis hierhin, es hat ja funktioniert, ich bin ja ein ganz kluger Typ und hin und wieder, ich habe so mir die Street Smartness angewöhnt. Wisst ihr, was ich meine? Und du weißt, du hast auch diesen Ruf in dir und dann kommt diese Situation und du merkst, das war's, hier komme ich nicht mehr alleine raus. Irgendwann holt uns das Leben dann ein und du merkst, das war's. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das schon öfters erlebt, wo ich zu mir gedacht habe, ich weiß echt nicht mehr weiter. Wisst ihr, was ich meine? Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und da steigen wir jetzt ein. Ich lese es euch vor. Ihr dürft euch gerne zurücklehnen und zuhören. Zurücklehnen, obwohl es so ein Dämmerlicht ist, heißt nicht einschlafen. Ich probiere mein Bestes, okay? Okay. Es ist nicht lange, okay? Jakob aber blieb allein zurück. Ja, seine Familie hat er jetzt vorgeschickt. Und jetzt kommt's. Es ist mitten in der Nacht. Und am nächsten Morgen erwartet ihn das große Erwachen und er wird höchstwahrscheinlich sterben. Ihr müsst euch jetzt mal in ihn hineinversetzen, was er denkt und fühlt. Jakob blieb allein zurück. Der ist verzweifelt, der hat Todesangst. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er beantwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Okay, bis zu der Stelle. Wenn man die Geschichte so liest und die nicht schon vorher kennt, dann ist die erstmal voll die absurde Geschichte, wenn man drüber nachdenkt. Bis dahin ist die Geschichte ja noch nachvollziehbar. Also irgendwo ist ja noch, okay, der ist jetzt in so einer dramatischen Situation. Wir können es noch nachvollziehen, der hat Angst, dass er am nächsten Tag getötet wird. Sein Leben ist nicht so gelaufen, weil er halt immer der dumme Zweite war. Er hat irgendwie diesen Drive, aber es klappt halt nie. Jetzt hat er so ein bisschen Oberwasser gewonnen. Er hat diese Todesangst. Er weiß, am nächsten Morgen ist vorbei. Er versucht noch so das letzte bisschen zu retten. Und jetzt auf einmal ist er alleine und ein Mann fängt an, mit ihm zu ringen. Und die Geschichte sagt uns erstmal gar nicht, wer das sein soll, mit dem er da ringt. Der ist alleine nachts an einem Ufer eines Flusses und jemand fängt an, mit ihm zu ringen. Also nicht sich zu prügeln, sondern zu ringen, so wie Ringer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das ist so ein Ringkampf, wo man sich in so Schwitzkasten nimmt und so. Und dann ringen die und dann kommt Jakob auf die Idee, nachdem die gesamte Nacht gerungen haben. Also die gesamte Nacht, das ist lange. So, das ist so, stellt euch so vor, von abends 8 Uhr bis morgens 8 Uhr. So, das sind 12 Stunden haben die da gerungen. Eigentlich voll die absurde Geschichte, wenn wir drüber nachdenken. Und jetzt sagt Jakob zu dem, ich will, dass du mich segnest. Erstmal, wie kommt der auf diese Idee? Seid ihr bei mir? Also wenn wir diese Geschichte nicht kennen, eigentlich ist es voll die absurde Geschichte. Und wisst ihr, wie diese Person, mit dem er da ringt, antwortet? Der fragt ihn, wie heißt du eigentlich? Das ist ganz lustig, die ringen jetzt schon 12 Stunden miteinander. Und jetzt fragt er ihn dann, wie heißt du? Also ist eigentlich, wenn wir es mal ernst nehmen, ist doch eigentlich voll die absurde Geschichte, oder? So, wenn man so drüber nachdenkt, so was kommt, also das hätte ich mir so nicht ausgedacht. Was kommt jetzt als nächstes, wisst ihr? Und diese Geschichte ist super spannend, weil sie ist der Wendepunkt im Leben von Jakob. Und das Spannende ist, sie ist der Wendepunkt im gesamten Leben des Volkes Israels. Das ist der Wendepunkt. Weil hier passiert was Außergewöhnliches. Aber wir gehen mal Schritt für Schritt dahin vor, okay? Als erstes wissen wir, es ist nachts und Jakob ist alleine. Und hier wird es spannend, weil das Wort alleine taucht hier zum ersten Mal wieder auf, seitdem Gott zu Adam gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es ist das erste Mal, dass das Wort Alleinsein wieder auftaucht in der Bibel. 32 Kapitel. Und ich sag euch eins, wenn wir in diese Situation kommen, wo wir merken, die Stürme des Lebens sind echt schwer geworden. Ich sag euch eins, was wir anfangen müssen zu lernen ist, allein zu sein und in die Stille zu gehen. Allein zu sein und in die Stille zu gehen. Wir leben in einer Gesellschaft und in einer Zeit, wo Alleinsein das Schlimmste ist, was dir passieren kann. Also viel kann einem passieren, aber Alleinsein ist die größte Tragödie, die wir kennen. Deswegen haben wir Facebook, Instagram. Wir haben so viele Freunde wie noch nie zuvor. Das Problem ist nur, die sind keine Freunde. Und wir sind zusammen alleine. Wir sind auf Massenevents, auf Konzerten. Ich sag euch eins, ich war letztens auf einer Hochzeit alleine. Und ich habe mich in dieser Masse so alleine gefühlt. So, ich sag's so unangenehm, alle tanzen da, die ganzen Paare. Es ist ein unangenehmes Gefühl, allein zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Ganz viele Leute haben ganz große Angst davor, allein zu sein. Also, ich kenne das. Kennt ihr das? Die Sache ist allerdings die, es gibt einen Unterschied zwischen ich bin isoliert und ich bin alleine im Auge des Sturmes, weil was merken wir in der Geschichte mit Jakob? Er ist gar nicht alleine. Er ist gar nicht alleine. Schaut mal, der ist einen einzigen Satz alleine. Das heißt, er war alleine und plötzlich ringt der mit jemandem. Seid ihr bei mir? Die Sache ist nämlich die, und darum sage ich, ihr müsst es lernen, allein zu sein, weil keiner von uns wirklich alleine ist. Weil wenn du Jesus kennst, dann weißt du und dann wirst du lernen, dass du nie alleine bist. Aber ganz oft müssen wir das allein in der Masse, allein unter 10.000 Followern, isoliert, obwohl ich so viele Leute rund um mich herum habe, mal hinter uns lassen, mal die Stimmen abstellen, die alle in unser Leben schreien und die den ganzen Tag sagen, du bist der ewige Zweite. Weil wir sagen, der Name Jakob ist schön. Aber im Hebräischen bedeutet es einfach nur, du bist der, der damals die Verse gehalten hat. Das ist was, die machen sich über ihn lustig, das ist was Lächerliches. Der hört den ganzen Tag, du bist der ewige Zweite. Du warst auch damals nicht gut genug. Und irgendwie ist es auch lächerlich. So wird er den ganzen Tag gerufen. Und jetzt ist er alleine. Und ich möchte jeden von euch mal ermutigen, zu lernen, was es bedeutet, allein mit Gott zu sein. Weil wenn die Krise kommt und du merkst, der Morgengrauen ist die letzte Stunde, die ich habe, und du merkst, keiner von den Menschen, die um mich rum sind, können mir mehr helfen, dann gibt es eine Sache, die du hoffentlich gelernt hast. Dann gibt es eine Sache, die du dir hoffentlich jetzt anfängst beizubringen. Das bedeutet, allein zu sein mit Gott. Weil du wirst merken, du kannst allein in der großen Masse sein. Oder du kannst alleine sein mit dem, der dich wirklich kennt. Du kannst alleine sein mit dem, der sich wirklich für dich interessiert. Du kannst, und was merkst du? Du bist ja gar nicht alleine. Du kannst zu zweit sein mit der einzigen Person, die die Lösung für dein Problem ist. Seid ihr bei mir? Und ich glaube, dass der Teufel uns eingeredet hat, dass wir nicht alleine sein dürfen. Ich glaube, der hat uns diese Angst gegeben. Ich muss unter Leuten sein, ich muss unter Leuten sein, ich muss unter Leuten sein. Es ist wichtig, mit Leuten unterwegs zu sein, mit guten Leuten unterwegs zu sein. Und es ist wichtig, Momente zu haben, wo du allein mit Gott bist. Und jetzt passiert was Spannendes. Er ringt mit Jakob. Wieso um alles in der Welt ringt er mit Jakob? Und vor allem für viele Stunden ringt er mit ihm. Das Letzte, was Jakob doch jetzt braucht, ist, dass jemand mit ihm kämpft. Was der braucht, ist doch jemand, der ihm gut zuredet oder der ihm die Lösung erklärt, der ihm sagt, du hör mal zu, kriegen das hin, ich mach das für dich. Nichts davon passiert. Also wenn ich in dieser Situation bin, was ich will, ist, dass Gott zu mir kommt und mir sagt, ich mach das für dich, passt schon. Gott macht nichts davon. Der ringt mit ihm. Und das müsst ihr euch jetzt mal kurz vorstellen. Der ringt mit ihm. Stunde für Stunde für Stunde. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Ich sage euch eins. Lerne es, mit Gott zu ringen. Lerne es, mit Gott zu ringen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann fang an, mit Gott zu ringen. Ich sage euch nämlich, das Leben ist nicht immer einfach. Und wir alle haben Dinge, die wir gerne hätten. Wir alle haben gerne Dinge, die wir in unserem Leben sehen wollen. Wir alle haben Dinge, die wir loswerden wollen. Wir alle haben Erfolge, die wir sehen wollen, auf die wir zustreben. Und es ist halt nicht immer einfach. Und manchmal spielt das Leben einem auch übel mit. Seid ihr bei mir? Und manchmal sagst du ernsthaft, ich weiß nicht mehr aus noch ein. Genauso wie es Jakob sagt. Und dann stellen wir uns die Frage, Gott, wieso? Ich bin noch mit dir unterwegs. Gott, wieso um alles in der Welt passiert das? Du bist doch ein guter Gott. Ich krieg die beiden nicht zusammen. Also wenn du ein guter Gott bist, wieso passieren dann all diese Dinge in meinem Leben? Wenn du mich gerufen hast, du hast mir doch die Verheißung gegeben, ich soll der Stammvater sein, du hast sie mir im Bauch meiner Mutter gegeben, du hast sie meiner Mutter gegeben. Wieso passieren dann nicht die Dinge, sondern ich muss den ganzen Tag irgendwie sehen, wo ich bleibe? Seid ihr bei mir? Dann mach's doch, wenn du mich gerufen hast. Wenn du gesagt hast, ich soll dies und das sein, wieso machst du es denn dann nicht? Und die Frage hat sich vermutlich jeder schon mal gestellt, oder? Oder gibt es irgendjemanden, der sich die Frage noch nie gestellt hat? Vermutlich nicht. Ich habe die mir oft gestellt. Und jetzt ringt Gott mit Jakob. Und wisst ihr, was in diesem Prozess des Ringens passiert? Da passiert eine ganze Reihe von Sachen mit Jakob. Aber das Erste ist, Gott nimmt das, was Jakob irgendwie ausgemacht hat. Er ist nämlich jemand geblieben, der irgendwie immer dran geblieben ist. Der am Ende, obwohl er als Zweiter geboren wurde, zumindest noch die Verse festgehalten hat. Er nimmt das und er sagt ihm, hör mal zu, du hast nur noch nicht gecheckt, dass du mich brauchst, dass du es mit mir machen musst. Du darfst es eben nicht alleine machen. Du musst es auf meinem Weg machen. Das ist das Erste, was der Jakob lernt in diesem Ringen mit Gott. Wisst ihr, Gott hat keine Angst davor, mit dir zu ringen. Gott hat keine Angst davor, mit dir zu ringen. Der Mann nach dem Herzen Gottes in der Bibel, das ist David, der die Psalmen schreibt, der ringt in den Psalmen, lest es mal, ständig mit Gott. Ständig schreit er rum und sagt, Gott, wieso, ich verstehe es nicht. Gott, erklär es mir. Gott, wo bleibst du? Ich brauche dich. Gott hat kein Problem damit. Wisst ihr, wieso? Ringen ist ein Kontaktsport. Ringen ist der Sport, wo du dem Gegenüber, mit dem du Sport treibst, am allernächsten kommst von allen Sportarten. Seid ihr bei mir? Bei allen anderen Sportarten magst du die Person mal berühren, beim Fußball rampelst du wen an. Beim Boxen kommst du der Person nah, bei keinem Sport, nicht mal im Ballett, kommst du der Person so nah wie im Ringen. Die ganze Zeit hast du den engsten Körperkontakt. Gott hat keine Angst davor, wenn du mit ihm ringst, weil der hat dich so nah, wie es möglich ist. Der hat dich so nah, wie es irgend möglich ist. Wisst ihr, das große Problem an allen Fragen, die wir haben, das große Problem an all den Sorgen, die uns rumtreiben, ist, dass wir weglaufen. Das hat nämlich Jakob bis dahin gemacht. Der ist ewig auf der Flucht gewesen. Es ist das erste Mal, wo er nicht wegläuft, sondern wo er dranbleibt. Seid ihr bei mir? Es ist das erste Mal, wo er sagt, okay, mir reicht's, Gott, ich bin raus. Also, du, wo bist du gewesen? Es ist das erste Mal, wo er so nah wie möglich an Gott dranbleibt, obwohl die Katastrophe so groß ist, wie keine, die ihr vorher erlebt hat. Seid ihr bei mir? Und das ist nämlich das große Problem dessen, wenn wir auf einmal diese Krise haben, Gott, was ist los? Wo bist du? Wo bleibst du? Wieso lässt du mir die Dinge passieren? Wir machen das, was Jakob zuerst gemacht hat. Wir fliehen. Aber das ist das größte Problem. Gott hat kein Problem, wenn du mit ihm ringst. Gott hat kein Problem, wenn du auf deinen Knien bist und ihn anschreist und heulst und sagst, Gott, wo bist du? Ich sag euch eins, du musst genau das lernen. Weil wenn du diesen Groll in deinem Herzen hast und du sagst, Gott, ich versteh's nicht, dann lass den nicht zwischen dich und Gott kommen. Dann lass den nicht dazu führen, dass dein Herz bitter wird. Dann lass den nicht dazu führen, dass du dich von Gott abwendest, selbst wenn es nur innerlich ist und du hier im Gottesdienst weißt, ich preise, aber wenn du ganz ehrlich bist, ist dein Herz nicht bei ihm. Seid ihr bei mir? Weil was hast du davon? Und vor allem, was hat Gott davon? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David hat ganz viel versaut. Der hat ganz viel falsch gemacht. Aber der hat eine Sache gemacht. Egal was passiert ist, das Erste, was er gemacht hat, er ist zu Gott gerannt. Ich sag dir eins, wenn du stolperst und in Sünde fällst und stell dir vor, es ist das Krasseste, was du je falsch gemacht hast. Und dann kommt dieses Gefühl, ich bin es nicht wert, Gott mag mich nicht. Das Erste, was du machen musst, ist zu Gott zu rennen. Fang an, mit ihm zu ringen. Fang an, so nah an Gott ranzukommen, wie nur irgend möglich. Wenn die Sorge kommt oder der Zweifel, was musst du machen? Geh so nah wie irgend möglich hin. Selbst wenn du ihn nur anschreist für 2 Stunden und du sagst, Gott, ich versteh's nicht, was ist los mit dir? Morgen früh ist mein Leben zu Ende und ich habe doch eine Berufung auf meinem Leben. Solange du mit ihm ringst, bist du so nah an deiner Lösung und so nah an deinem Retter, wie es nur möglich ist. Dir kann nichts passieren, solange du mit ihm ringst, weil du irgendwo in seinem Arm bist und du bist mehr als in seinem Arm, du bist sogar in seinem Schwitzkasten. Lieber das als fern von ihm. Hey, ich habe lieber, dass Gott bei mir auf dem Bauch sitzt und auf mich einprügelt, als dass ich fern von ihm bin. Wisst ihr, was ich meine? Seid ihr bei mir? Die Sache ist nur, wir müssen das lernen. Weil das ist jetzt ganz pragmatisch, diese Message. Weil wenn wir das nicht lernen, dann wird es irgendwann passieren, dass du preist und preist und preist und dein Herz aber immer weiter von ihm weggeht. Dass du nach außen hin, weil deine ganzen Freunde sind ja in der Church und die wollen ja von dir sehen, dass du nach außen hin heilig bist, aber dass du innerlich anfängst, immer mehr Kompromisse einzugehen, du Wege findest, es zu verheimlichen. Wisst ihr, was ich meine? Und dein Herz immer weiter von Gott weggeht. Das Äußere mag noch da sein, das mag auch ganz schön aussehen. Du magst eine Ministry leiten, du magst hier eine Aufgabe übernehmen in der Church, aber davon haben wir gar nichts und davon hast du nichts. Das ist jetzt mal ernst und pragmatisch. Du musst es lernen, mit Gott zu ringen. Du musst es lernen, näher an ihn ranzukommen. In jedem Problem deines Lebens. Geh so nah wie möglich an ihn ran. Selbst wenn es sich anfühlt wie ein Streitgespräch. Gott hat keine Sorge davor, mit dir zu ringen, weil er sich freut, dass du auf einmal so nah bist, wie du es bis jetzt noch nicht warst. Durch dieses Ringen passiert aber was Spannendes. Jakob checkt auf einmal, dass dieser Ringkampf nicht natürlich ist. Und er sagt eins, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Und ich sag euch eins, gewöhn dir diese Einstellung an. Gott, ich check nicht alles, aber ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Seid ihr bei mir? Und du musst dir angewöhnen, das zu sagen. Und das ist wirklich eine pragmatische Message. Das ist schön, wenn wir alle irgendwie schön preisen, aber wir wollen es in unserem Leben sehen. Ich will, dass wir eine Church sind, die wirklich Wunder erlebt. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Gebet bedeutet zu sagen, Gott, ich lass dich nicht los, bis die Leute geheilt werden, wenn ich die Hände auflege. Ich lass dich nicht los, bis, was ich in deinem Wort lese, meine praktische Realität ist und nicht meine praktische Realität bestimmt mein Glauben. Ich lass dich nicht los, bis ich sehe, was du in deinem Wort verheißen hast. Ich lasse dich nicht los, bis die Verheißung, die du mir gegeben hast, in meinem Leben real geworden ist. Seid ihr bei mir? Lustigerweise ist es ja gar nicht Jakob, der ihn so festhält, sondern Gott kommt, Gott hält ihn fest. Und jetzt passiert was Spannendes. Der Engel oder Gott, mit dem man da ringt, wahrscheinlich, viele Theologen vermuten, dass es Jesus ist, viele dieser Erscheinungen, wo es heißt, der Engel des Herrn erscheint, man sagt, das ist eine Erscheinung von Christus im Alten Testament, er ringt jetzt mit Jesus persönlich. Und er stellt ihm jetzt eine ganz spannende Frage. Wisst ihr, was er ihn fragt? Er geht gar nicht auf die Geschichte mit dem Segen ein. Er sagt nicht, okay, ich segne dich, hast du gut gemacht. Was fragt er ihn? Was fragt er ihn? Wer weiß es noch? Was fragt? Ganz genau, er fragt ihn, wie heißt du? Er fragt ihn, wie heißt du? Und wisst ihr, was er ihm mit dieser Frage fragt? Er fragt ihn nämlich, hey, hör mal zu, was haben die Leute die ganze Zeit über dich ausgesprochen? Er sagt nämlich, ich bin der Fersenhalt, ich bin der ewige Zweite, ich bin der, für den es nie gereicht hat. Unser Name ist ganz oft unsere Identität. Wir nehmen ganz oft an, was die Leute über uns sagen. Und ich weiß nicht, was die Leute über dich gesagt haben. Ich weiß nicht, was du über dich sagst. Ich weiß nicht, ob du das, was die Leute über dich, was deine Lehrer über dich gesagt haben, ob du das langsam als deine Identität angenommen hast, ob du auch anfängst zu glauben, naja, vielleicht reicht's für mich halt nicht. Vielleicht bin ich dann halt nicht klug genug, hat meine Lehrerin zu mir gesagt. Vielleicht bin ich nicht schön genug, groß genug, reich genug. Wisst ihr, was ich meine? Der Engel fragt ihn, oder Jesus fragt ihn, wie heißt du? Und Jakob sagt, ich bin der ewige Zweite. Für mich hat's nicht gereicht. Und ich sehe ja, dass es nicht für mich reicht, weil morgen bin ich tot. Wisst ihr, dass wir auch in unserer heutigen Zeit sehr viele Aussätzige haben? Jesus heilt viele Aussätzige, wenn ihr die Bibel kennt. Jesus heilt die Aussätzigen, kommt einer zu ihm und sagt, hey, er hat Lepra, willst du mich heilen? Jesus sagt, ja, ich will. Dann kommen 10 Leute, Jesus heilt sie. Und wir kennen diese Krankheit Gott sei Dank nicht mehr, jedenfalls nicht in diesem Teil der Welt, weil es Medizin gibt. Aber wir haben sehr viele Aussätzige in unserer Gesellschaft, sehr viele Aussätzige. Und ich sage euch eins, ganz viele davon sitzen hier. Und wisst ihr, wie das mit dem Aussatz damals war? Das ist eine Hautkrankheit, die sorgt dafür, dass die Haut weiß wird und die ist extrem ansteckend und dann nach und nach verfaulen die Glieder. Und stellt euch jetzt mal vor, jemand lebt so seinen Alltag und er merkt plötzlich, dass er eine Stelle an der Hand. Was würde ich machen, wenn ich plötzlich so eine Stelle habe? Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal kurz vor, wie das in eurem Leben wäre. Ihr merkt jetzt, ihr sitzt hier und ihr merkt, es juckt die ganze Zeit. Und du merkst, irgendwie ist das weiß und du merkst, es ist komisch. Ich habe davon gehört, das gibt diese Krankheit. Stellt euch mal vor, wie würdet ihr umgehen? Okay, ihr kriegt den Schreck eures Lebens. Was würde ich als erstes machen? Ich würde das verstecken. Ich würde mein T-Shirt drüber, also mein Pulli drüber, richtig? Hoffentlich sieht das keiner. Und solange ich kann, will ich das verstecken. Und so gut es möglich ist, versuche ich das immer weiter. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man es nicht sieht, keine Sorge, da drunter ist kein Lepra. Wisst ihr, was ich meine? Dann trage ich noch lange Klamotten, ich versuche das zu verstecken. Wisst ihr, dass wir das ganz oft in unserer heutigen Gesellschaft haben? Und wisst ihr, dass vermutlich eine ganze Reihe davon hier sitzen? Weil eine ganze Reihe von uns sitzen hier und verstecken ganz gut, was wir eigentlich schon eine ganze Weile mit uns rumtragen. Und wir denken uns, wenn du wüsstest, dann dürfte ich nicht hier sitzen. Weil die Aussätzigen, die wurden ausgestoßen, die mussten draußen sein. Wisst ihr, dass unsere Gesellschaft genau das Gleiche hat, nur halt nicht als Hautkrankheit? Wisst ihr, dass wir Christen genau das Gleiche machen? Wisst ihr, dass wir sehr viele Aussätzige kennen? Wir kennen sehr viele Aussätzige. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn jemand sich scheiden lässt als Christ, die behandeln wir wie Aussatz. Als ob die ist nicht mehr zu retten. Die sind geschieden, also das funktioniert nicht. Oder alle möglichen Formen von dem, was wir sexuelle Sünden nennen, behandeln wir als Aussatz, wenn jemand struggelt. Jemand mit Drogen struggelt. Wisst ihr, wie viele Leute mit Dingen strugglen im Geheimen? Weil sie wissen, wenn die Leute wissen, dann muss ich wie ein Aussätziger ausgeschieden werden. Seid ihr bei mir? Und in dieser Situation ist Jakob. Das ist sein Problem. Das ist sein Problem. Die Leute haben das die ganze Zeit über ihn gesagt. Der durfte nicht bei seiner Familie bleiben, weil er halt der ewige Zweite ist. Er musste immer weggehen. Er musste immer weggehen. Er trägt diesen inneren Aussatz mit sich rum. Und ich weiß, dass es einige von uns tun. Und wenn ich ganz ehrlich bin, vermute ich fast, dass es irgendwo jeder ist. wenn ich ganz ehrlich bin, vermute ich fast, dass es irgendwo jeder ist. Seid ihr bei mir? Und jetzt ringt er mit Gott. Und jetzt ringt er zum ersten Mal mit Gott und fragt sich, wieso? Wieso diese Dinge in meinem Inneren? Und wisst ihr, was der Engel ihm oder Jesus ihm antwortet? Er sagt ihm, okay, sag mir deinen Namen. Sag mir deinen Aussatz. Sag mir, was die Leute über dich gesagt haben. Sag mir das Stigma, was dich schon seit Ewigkeiten begleitet. Sag mir, wo du gescheitert bist. Jetzt bist du eh schon so nah dran, wie es nur geht. Sag mir, wie du heißt. Und jetzt kommt der spannende Punkt, weil er sagt ihm, Jakob, jetzt wirst du anders heißen. Wisst ihr, was aus diesem Ringen entsteht? Aus dem Ringen mit Gott entsteht Identität. Wisst ihr, dass nur im Ringen mit Gott Identität entsteht? Wenn du dich um das Ringen drücken möchtest, dann wirst du nicht in die Identität kommen, die Gott für dich hat. Wenn du dich um das Ringen drücken möchtest, wirst du nicht in der Fülle leben, die Gott für dich hat. Weil du die ganze Zeit Dinge in deinem Leben hast, die du Gott nicht gegeben hast. Weil du die ganze Zeit in deinem Leben Fragen hast, die Gott dir noch nicht beantworten durfte. Was schenkt Gott ihm? Er schenkt ihm was ganz Spannendes. Er gibt ihm einen neuen Namen. Und wisst ihr, was an diesem Namen besonders ist? Der Name bekommt so eine Macht, dass wir ihn noch heute täglich in den Medien lesen. Noch heute kannst du kaum rausgehen, ohne dass Leute demonstrieren gegen diesen Namen. Wisst ihr, was ich meine? Am Königsplatz demonstrieren sie gerade für diesen Namen. Seid ihr bei mir? Der bekommt einen Namen, der so mächtig ist, dass er seit Jahrtausenden die Weltgeschichte prägt. Und genau das Gleiche kann Gott dir geben. Aber du darfst nicht loslassen und den Prozess des Ringens vernachlässigen. Wisst ihr nämlich, was in diesem Prozess des Ringens passiert? Etwas stirbt und etwas wird geboren. Was stirbt? Die alte Identität stirbt. Die Identität, die du dir gegeben hast, die dir von Anfang an gegeben wurde, die hat deine Mama, deine Lehrer dir gegeben. Seid ihr bei mir? Ihr seid alle so still. Was stirbt in dem Moment des Ringens? Und das ist das, was Gott mit uns macht. Er sagt, ich bin der Weingärtner und ihr seid die Reben. Die Sachen müssen sterben und die müssen weg. Und ich will ja, dass sie wegkommen. Ich will ja nicht der ewige Zweite sein. Ich will nicht der sein, über den sie alle lachen, weil er die Ferse festhält, für den es nie gereicht hat, der immer tricksen musste und am Ende doch nicht reicht. Wisst ihr, was ich meine? In dem Prozess des Ringens mit Gott stirbt etwas. Das Selbst, was du nie sein solltest. Gott hat das nicht für dich. Gott hatte es auch nie für dich. Der hatte doch von Anfang an eine andere Verheißung für dich. Aber das haben die Leute ihm gegeben. Das hat die Welt, die Zeit, die manchmal nicht so leicht ist, hat das ihm gegeben. Seid ihr bei mir? Und es wird ersetzt durch einen neuen Namen. Und der ist mächtig. Weil das Wort Israel, wir kennen es als Land, bedeutet eigentlich, du hast mit Gott gerungen und du hast mit den Menschen gerungen und du hast gesiegt. Und du hast gesiegt. Spannenderweise, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was hat Jakob zu diesem Zeitpunkt nicht getan? Er hat weder gegen Gott gesiegt, noch hat er gegen Menschen gesiegt. Die Schlacht gegen Menschen steht ihm noch bevor am nächsten Morgen. Und du kannst gar nicht gegen Gott siegen. Gott kann mit den Fingern schnipsen und das Universum löst sich ins Nichts auf. Du kannst Gott nicht besiegen. Wieso sagt Gott zu ihm, du hast gegen Gott gesiegt und gegen Menschen? Ich sage euch eins, Gott ist krass demütig. Das ist wie so ein Papa, der mit seinem kleinen zweijährigen Sohn ringt und sich besiegen lässt. Du kannst mit Gott ringen und nur siegen, wenn Gott sich besiegen lässt. Aber weißt du, was er dir in diesem Moment zeigt? Wir gemeinsam, deine neue Identität und ich, wir besiegen die alte Identität. Wir besiegen diese alte Identität. Wir besiegen diese alten Lügen. Wir besiegen diese Dinge, die da nie hingehört haben. Seid ihr bei mir? Gott lässt dich gewinnen und lässt dich Held sein. Wisst ihr, wie demütig das ist? Dass Gott sagt, hey, da müssen ein paar Dinge aus deinem Leben raus. Und ich dachte ganz oft, Gott kommt so als der eiskalte Weingärtner und schon wieder wird was aus meinem Leben weggeschnitten und ich weiß, es tut weh und ich weiß, es muss weg. Das ist wie so eine Zahnwurzelbehandlung beim Zahnarzt und ich will es nicht, aber ich weiß, ich muss es machen. Ich sag euch, das ist das falsche Gottesbild. Wir sagen das ganz oft, okay, Gott soll die Dinge aus unserem Leben wegnehmen, er schneidet die weg und es ist auf dieser schmerzhafte Prozess. Ich sage euch eins, das Ringen mit Gott ist irgendwo cool, weil Gott dich einbezieht in das, was aus deinem Leben rausgenommen werden soll. Gott ist der Weingärtner, der wegschneidet, was nicht gut ist. Gott nimmt und hilft dir, dieses alte Selbst sterben zu lassen. Aber Gott ist so demütig und er ist so liebevoll, dass er dich einfach mit einbezieht. Und dass er sagt, komm, wir ringen zusammen und ich lasse dich in dem gesamten Prozess als Sieger hervorgehen. Er ist nicht der böse, strenge Gott, der sagt, Theresa, das ist ja ganz schön, eigentlich passt schon viel, aber da muss auch noch viel weg. Und ich reiß das jetzt von dir und du weißt, da steht mir viel Schmerz bevor. Wisst ihr, was Gott macht? Er sagt, du kannst es mit mir machen und ich lasse dich als Sieger hervorgehen. Versteht ihr das? Ich hatte ganz oft dieses Bild im Kopf, da ist noch so viel Selbst in mir, was sterben muss und es ist so mühevoll und es ist so schmerzhaft. Ich sag euch, Gott sieht es anders. Gott sagt, ich nehme das weg in diesem Prozess des Ringens. Aber ich lasse dich als Held hervorgehen. Ich lasse dich als Sieger draus hervorgehen. Das Selbst muss sterben. Und wir müssen immer mehr so werden wie er, indem die Dinge aus unserem Leben rausgenommen werden, die da nicht hingehören. Aber ich sage euch, der Prozess muss gar nicht so schmerzhaft sein. Weil Gott dich als Sieger hervorgehen lässt. Weil Gott so demütig ist und so liebevoll, dass er sagt, ja, aber ich lasse dich als Sieger hervorgehen. Am Ende stehst du da und fühlst dich, als hättest du gerade eine Schlacht geschlagen. Genau genommen hat Gott die für dich geschlagen und er hat dich auch gewinnen lassen. Und genau genommen hat er dir gerade die Identität geschenkt. Seid ihr bei mir? Und er sagt, du hast gegen Menschen gewonnen. Er hat noch nicht gegen Menschen gewonnen. Die Schlacht steht ihm noch bevor. Die Sache ist allerdings die, wenn du mit Gott gerungen hast, dann hast du jede Schlacht geschlagen und gesiegt, bevor du sie jemals kämpfen wirst. Bevor du sie jemals kämpfen wirst. Und aus dem Grund sage ich euch, ist es so wichtig, allein zu sein mit Gott und diesen Prozess des Ringens ernst zu nehmen. Weil in diesem Moment wird der Kreuzestod Christi in deinem Leben real. Aber was passiert in diesem Moment noch? Jede Schlacht, die jemals auf dich zukommen wird, hast du schon besiegt und gewonnen. Der wird noch gegen Esau antreten müssen. Es kommt am Ende nicht mal zu einem Kampf. Ihm passiert nichts. Er kommt aus dieser Situation raus, weil er schon in der Nacht vorher gewonnen hat. Seid ihr bei mir? Du kannst deine Schlachten gewinnen, jede einzelne, und zwar jede physische Schlacht in deinem Leben. Du kannst jede Verheißung bekommen, die du von Gott jemals gesagt bekommen hast. Du kannst jeden Traum, den Gott in dein Herz gelegt hast, erfüllt sehen in deinem Leben. All die Dinge, von denen du immer träumst, sind alle möglich. Aber sie sind nur möglich, wenn du die Schlacht vorher alleine mit Gott schlägst. Seid ihr bei mir? Okay, und jetzt stellt sich die Frage, ja, aber wie mache ich das jetzt? Okay, wir haben gecheckt, meinetwegen, ich muss das machen, der Prozess ist wichtig und gut. Aber wie geht das? Was bedeutet das? Was heißt das praktisch? Was heißt das praktisch? Wie schlage ich die Schlacht mit Gott? Jakob durfte ringen. Und er hatte physischen Kontakt mit Gott. Das ist mir so noch nicht passiert, auch wenn ich es gerne hätte. Wie ringe ich mit Gott? Nummer eins ist im Gebet. Hast du schon mal im Gebet gerungen? Hast du schon mal im Gebet gerungen? Bist du schon mal wirklich ehrlich vor Gott geworden? Wirklich ehrlich, ungefiltert. Ich finde es immer lustig, wenn wir vor Gott nicht ungefiltert ehrlich sind, weil er doch eh unser Herz besser kennt, als wir es selber sind. Es ist so lustig, versteckt was vor ihm und er weiß es eh schon. Wisst ihr, wie ihr noch mit ihm ringen könnt? Mit seinem Wort. Du kannst mit seinem Wort ringen. Du kannst durch die Bibel gehen, immer mehr und die Verheißung lesen und sagen, Gott, ich nehme das für mich. Ich brauche das. Ich will das in meinem Leben sehen. Aber dazu musst du sein Wort kennen. Und dazu musst du es lesen. Und dazu muss es deine Speise werden. Und dazu musst du damit vertraut werden. Weil wenn die Situation kommt, dann hast du die Schlacht schon längst geschlagen, weil du weißt, ich habe ein Wort, auf dem ich stehen kann. Und diese Verheißung lasse ich mir nicht rauben. Da steht in der Bibel, er hat all meine Krankheiten getragen. Komme, was wolle, ich werde nicht krank werden. Selbst wenn die Umstände was anderes sagen. Aber er hat meine Krankheiten getragen. Und ich lasse mir diese Verheißung nicht rauben. Er hat gesagt, dass er mich versorgen wird. Und du hast vielleicht gerade keinen Job. oder nicht viel Geld, aber er wird dich versorgen. Und ich lasse mir das nicht rauben. Und ich werde so lange ringen, bis ich sehe, was er mir verheißen hat. Seid ihr bei mir? Als Christen sind wir ganz oft gut darin, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Ganz oft. Das ist unser Spezialitätengebiet, unsere Spezialität geworden. Weil wir wollen, dass die Leute sehen, dass wir alle heilig preisen. Wir wissen, wann man die Hände heben muss. Du weißt, wenn die Musik ein bisschen peppiger wird, dann musst du ein bisschen springen. Dann sagen die Leute, du bist besonders heilig. Ein paar Leute wissen ganz genau, in der Ministry-Zeit, wenn man nur so ein bisschen zuckt, dann halten die Leute einen für ganz besonders heilig. Und ich sage euch, das kann man ganz gut faken. Hey, lass uns doch mal ehrlich sein. Lass uns doch mal ganz ehrlich sein. Wie wäre es, wenn wir aber wirklich ehrlich mit Gott sind und wirklich seine Kraft in unserem Leben sehen? Was ist, wenn wir die gleiche Legacy, das gleiche Erbe erleben können, wie es Jakob bekommen hat? Dass über tausende Generationen mein Name noch relevant sein wird. Also ich will das. Noch irgendwer jemand, der sagt, ich will diese Verheißung haben? Also ich will das. Ich will, dass Christus in mir Gestalt annimmt. Ich will, dass dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die in mir lebt, mächtig am Wirken ist. Ich will, dass ich Leuten die Hände auflege und sie geheilt werden. Aber was ist, wenn wir anfangen, ehrlich zu werden? Was ist, wenn wir anfangen, mit Gott zu ringen, anstatt nach außen zu preisen? Ich sage euch eins, was wäre es, wenn wir im Worship okay damit wären, mit Gott zu ringen, anstatt ein Gesicht aufzusetzen und dann in die Welt zu gehen und eigentlich mit mehr Sorgen und Zweifeln rausgegangen zu sein, als wir reingekommen. Wisst ihr, was ich meine? Was ist, ich war einmal auf einer Konferenz, auf einer CIFAN-Konferenz, und da habe ich das zum ersten Mal so wirklich gesehen. Da war das so, der Prediger hat so ein paar Minuten angefangen zu predigen. Du warst auch da. Und die Leute, die haben angefangen, der was gesagt hat, was sie in ihrem Leben sehen wollten, die sind von ganz hinten haben angefangen vorzurennen und die haben sich vor die Bühne geworfen. Und ich sage euch nicht, dass ihr das jetzt hier machen müsst, das wäre jetzt erschreckend, aber ihr dürft, wenn ihr wollt. Was ich euch sagen will ist, was ist, wenn wir wirklich ehrlich wären, wenn wir wirklich hungrig wären, wenn wir wirklich authentisch wären, wenn wir keine Maske mehr aufsetzen. Ich sage euch eins, Gott kann deine Maske nicht segnen. Die gibt es nämlich. Gott kann deinen Avatar, den du vorspielst, nicht segnen. Den gibt es nämlich nicht. Kann Gott nicht. Aber Gott kann dein wahres Ich segnen. Dein wahres Ich ist das, das er dir gibt. Und Jakob sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Was, wenn wir so leben? Was, wenn wir so worshipen? Was, wenn wir anstatt hier zu stehen, und eigentlich fühle ich es gerade nicht, Gott zu preisen. Was ist, wenn ich ihm wirklich sage, Gott, ich fühle nicht, weil, und ich weiß, dass du es würdig bist, aber ich brauche dein Eingreifen und ich will deine Macht in meinem Leben sehen. Was ist, wenn wir anfangen, ehrliche Christen zu sein? Ich sage euch eins, wir werden genau das erleben, was Jakob erlebt hat. Ich sage euch noch eins und damit enden wir und gehen jetzt gleich in eine Ministry-Zeit. In der Geschichte vor Jakob, in all den Erfahrungen, wo Gott ihm begegnet, passiert eine Sache. Gott stellt sich vor als der Gott Abrahams und der Gott Isaaks. Das ist der Gott seiner Väter. Zum ersten Mal, nachdem Jakob mit Gott gerungen hat, passiert eine Sache. Zum ersten Mal ist er der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wenn du mit Gott ringst, wird dein Glaube deiner. Wenn du mit Gott ringst und dich nicht zufrieden gibst, wird der Glaube deiner. Dann ist es nicht mehr der Glaube deiner Eltern, dann ist es nicht mehr der Glaube deiner Kirche und deiner Freunde. Durch den Prozess des Ringens mit Gott wird der Glaube dein Glaube. Seid ihr bei mir? Schaut mal, wir wollen jetzt in so eine Ministry-Zeit gehen. Ich habe von Chris Valentin, einem der Bethel-Leiter, gehört, der hat gesagt, trau nie einem Leiter, der nicht an der Hüfte hinkt. Er hat sich auf diese Stelle mit Jakob bezogen. Und ich fand das spannend. Die Sache ist nämlich die, kein Mensch ist perfekt. Und wir alle gehen durch Dinge. Aber ich traue einer Person, die mit Gott gerungen hat, und ich bewundere eine Person, die alkoholkrank war, die mit Gott gerungen hat, die nüchtern ist und die gewonnen hat. Die Person bewundere ich. Ein Leiter, der nach außen alles perfekt macht, der ist vielleicht zu perfekt, aber vielleicht auch einfach nicht ehrlich. Ich bewundere die Leute, die an der Hüfte hinken. Ich bewundere die Leute, die wissen, wovon sie reden. Wisst ihr wieso? Daraus kommt Autorität. Und ich will Autorität haben.